Ja, was versprechen wir Gott manchmal? Auf jeden Fall der letzte Chorus, den wir gesungen haben. Ja, versuche immer intensiv zu denken. Das Höchste meines Lebens, dich kennen, Herr, das geht ja noch. Dich lieben, okay, aber dir dienen, Herr, ist manchmal ein bisschen schwierig, Freunde. Aber das ist eben unsere Berufung, die wir haben. Nicht nur Jesus zu kennen, nicht nur ihn lieb zu haben, weil er uns zuerst geliebt hat, wo wir noch Feinde Gottes waren, sondern dass wir auch ihm dienen dürfen. Und ich habe vor 2 Wochen auf einer Konferenz war ich, und da ist mir ein Satz so stark eingefallen, der dort ausgesagt wurde, nämlich: Gemeindewachstum erlebt man nicht an den Gottesdienstbesuchern, sondern Gemeindewachstum erlebt man an den Mitarbeitern. Das war für mich relativ neu, dieser Gedanke, aber im Nachhinein denke ich tatsächlich, das ist, was letztendlich ausmacht. Dir dienen, Herr, mit der Gabe, die du mir anvertraut hast. Und so wollen wir auch an diesem Morgen wieder zusammen Gottes Wort betrachten. Wir sind in der Predigtreihe ein Leben für die Schafe. Beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, Hirte, der rote Faden durch die Bibel. Und heute wollen wir die zweite Predigt dazu nehmen, vom Königssohn zum Hirten Mose. Oder du kannst auch übersetzen, vom Pharaonensohn zum Hirten. Und war Mose. Wir sollen uns das Leben mit Mose heute beschäftigen und unter dem Gesamtgedanken ein Leben für die Schafe. Alles deutet in seinem Leben darauf hin, nur nicht darauf, ein Leben für die Schafe. Obwohl seine Geburt schon total spektakulär war, geboren von einer hebräischen Frau mit Namen Jochebed, 3 Monate verborgen und dann im Nil in einen Weidenkorb ausgesetzt, gefunden von der Tochter des Pharaos und am Pharaonenhof aufgewachsen. Wir lesen in 2. Mose 2, als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es ward ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Und so spektakulär, Geschwister, war auch die Ankündigung seines Todestages. So wie Gott die Lebensspanne Mose und auch von uns mit einem Blick übersieht, wissen wir, wie das Leben von Mose begonnen hat. Haben wir gerade gelesen. Weiterhin lesen wir von seinem Lebensende nach 120 Jahren. Nach meiner Erkenntnis der Bibel haben nur 2 Menschen von Gott erfahren, wann ihr Todestag sein wird. Also ich bin ganz froh darüber, dass ich das nicht weiß, sondern dass Gott seine Lebensspanne festgelegt hat für mich, aber ich eben leben darf bis zum letzten Moment meines Lebens, für ihn da sein darf und für ihn dienen darf, so wie wir es gesungen haben. Da ist zunächst der König Hiskia, niedergeschrieben in 2. Könige 20. Da heißt es: So spricht der Herr, der Gott deines Stammvaters David. Ich habe deine Gebete gehört und deine Tränen gesehen. Ich will dich gesund machen, spricht der lebendige Gott. Ich will deinem Leben noch 15 Jahre hinzufügen und dich und deine Stadt vor dem König von Assyrien retten. Also Hiskia konnte sich ausrechnen, wann sein Todestag war. Und von Mose lesen wir, wie er dieses Volk gesegnet hat, die einzelnen Stämme mit einem bestellten Segen weitergegeben hat, heißt es: Am gleichen Tag sprach der Herr zu Mose, 5. Mose 32, steig auf das Gebirge östlich des Flusses, auf dem Nebo, der in Moab gegenüber Jericho liegt. Blicke dann über das Land Kanaan, das den Israeliten zum Besitz geben werde. Danach sollst du auf dem Berg sterben. Und weiter geht es in 5. Mose 34, 2 Kapitel weiter. Und da heißt es: Und Mose stieg aus der Steppe Moabs auf den Berg Nebo, auf den Gipfel des Gebirges Pisgah gegenüber Jericho. Allein sehr faszinierende Gedanke für mich. Und ich habe einmal eine eigene Predigt über dieses Thema gehalten. Und Mose stieg. Genau wissen, jawohl, das ist mein letzter Anstieg meines Lebens. Wenn ich oben ankomme, werde ich sterben, das hat Gott mir vorausgesagt. Und da gab es kein Zedern und kein Wehklagen, kein Wein wie bei Hiskia, sondern Mose stand auf und stieg auf den Berg. Und dann heißt es weiter, so starb Mose, der Knecht des Herrn, das selbst im Lande Moab, nach dem Wort des Herrn. Freunde, das finde ich so stark. Wir sterben nicht irgendwie, vielleicht an einer Krankheit oder weil wir satt und lebensmüde, was weiß ich, sondern wir sterben nach dem Wort des Herrn, weil der lebendige Gott hat deine Lebensspanne festgelegt. Davon bin ich tiefst überzeugt. Von der Geburt bis zu dem Punkt, wo ich heimgerufen werde in die ewige Herrlichkeit. Diese Lebensspanne, das ist ganz spannend eigentlich. Und dann heißt es weiter, und er, Gott, begrub ihn im Tale, im Lande Moab, gegenüber Beth Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren bis den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. 120. Und das wünschen wir uns doch alle, dass wir bis zu dem Punkt, wo Gott uns heimruft, dass wir fit bleiben in diesem Leben. Der Hebräerbriefschreiber formuliert rückblickend auf das Leben Mose folgendermaßen und schreibt es nieder im Kapitel 11 des Hebräerbriefs. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und fürchten sich nicht des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose nicht länger der Sohn und der Tochter Pharaos gelten und wollte vielmehr lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als ein Zeitlang den Genuss der Sünde haben. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah hin auf die Belohnung. Diese Erkenntnis, meine lieben Geschwister und Freunde, konnte der Schreiber des Hebräerbriefs eben nur vom Ende des Lebens Mose er beschreiben. Und ich denke, so erkennen auch wir im Rückblick in unser Leben hinein die vielen Segnungen, die vielen Bewahrungen sowie Gottes gnädige Führung für unser Leben. Und viele von uns schauen vielleicht Jahrzehnte zurück und können diese Position noch einmal so abhaken. Wo hat Gott mir Führung geschenkt? Wo hat Gott mir eine Tür aufgemacht? Oder wo hat Gott mir eine Tür zugemacht und mich auf einen anderen Weg gesetzt? Auch das wollen wir noch heute ganz kurz begleiten. In der nächsten Folie möchte ich euch ganz kurz von der Lebensphase des Moses berichten. Und zwar heißt es dort, genauso erkennen wir 3 Lebensphasen in seinem Leben. Geboren nach biblischer Überlieferung im Jahre 1571 vor Christus. Sein Leben lässt sich in 3 Abschnitte einteilen, jeweils 40 Jahre. 40 Jahre in Ägypten, 40 Jahre in Midian und 40 Jahre als Führer des Volkes Israel durch die Wüste. Jedenfalls war das Leben von Mose im ersten Lebensdrittel von einem großen Gerechtigkeitssinn, aber auch von Unbeherrschtheit geprägt. Diese Unbeherrschtheit sollte ihn sein ganzes Leben zu schaffen machen, Freunde. Denken wir nur an das Zerbrechen der Gesetzestafeln, denken wir an das Schlagen an den Felsen oder andere kleine Begebenheiten. Doch wird ihn in dem Umgang mit dem lebendigen Gott immer mehr, wird er zu einem demütigen und sanftmütigen Menschen. Wir werden später noch einmal darauf zurückkommen. Gott verändert unser Leben, wenn wir mit ihm Umgang haben. So wird er auch unser Leben verändern. Je mehr wir uns auf Gott, auf sein Wort einlassen, auf seine guten Gedanken, desto mehr werden wir in sein Bild verwandelt werden. Manchmal bedarf es längerer Zeiträume, bis eine grundlegende Veränderung eintritt. In einem Gebet haben wir eben gehört von der Geduld Gottes. Also haben wir auch Geduld mit uns selber. Manchmal sind wir ungeduldig, möchten Dinge sofort umgesetzt haben, merken, das geht nicht so schnell. Haben wir Geduld mit uns selber, so wie Gott auch mit dir und mit mir Geduld hat, dass du mich kennst und trotzdem liebst eines meiner Lieblingslieder, weil das so markant die Situation des Lebens ausmacht. Einige der großen Führer der Bibel wurden geformt in der Begegnung mit Schafen. Ganz gut bei euch hier. So war eben der Mann Mose, der auf seinem Lebensweg die Station Hirte zu sein von Gott verordnet bekam, um für die spätere Aufgabe gerüstet zu sein. Gerade in seiner Hirtenzeit erfolgt die Berufung für sein Leben. Beleuchten wir kurz den ersten Wendepunkt in das Leben des Mose. 40 Jahre alt, 40 ist die biblische Zahl für Wende. Ich habe auch einmal ganz unten mit aufgeführt. Anmerkung. 40 Jahre nach der Staatsgründung der DDR sprach man 1989 von der Wende. 1990 die Wiedervereinigung. 40 Jahre DDR und dann hört ihr nur, es ist die Wende da in der DDR. Also hat einen biblischen Begriff benutzt, ob das den Menschen bewusst war, weiß ich nicht. Aber es ist eben, der Zahlenwert 40 heißt in der Bibel Wende. Also, erkennen wir diese drei Lebensphasen in dem Leben von Mose. 40 Jahre alt, er wurde zum Totschläger. Diese Tat geboren aus einem Gerechtigkeitssinn und trotzdem der Auslöser für seine Flucht aus Ägypten. Aus dem Trubel und der Geschäftigkeit des Pharaonenhofs in die Einsamkeit der Wüste. Ein weites Merkmal von Frauen und Männern, die sogenannte Wüstenerfahrung erlebt haben, so wie der Jesus ja selber eine Wüstenerfahrung erlebt hat. Wüstenerfahrungen. Der Gründer unserer Gemeindebewegung Ecclesia hat einmal Folgendes formuliert zum Leben von Mose. Auf der Hochschule Gottes studierte Mose Schafologie. Also 40 Jahre in der Wüste, 40 Jahre Hirte. Und die Bibel beschreibt es folgendermaßen in 2. Mose 15. Und es kam vor den Pharao. Und er trat danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian. Und er setzte sich nieder an einen Brunnen. Der Priester aber in Midian hatte 7 Töchter. Sie kamen Wasser schöpfen und füllten die Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und stießen sie weg. Mose aber stand auf und half ihnen und drängte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er, warum seid ihr heute so bald gekommen? Da sprachen sie, ein ägyptischer Mann stand uns bei den Hirten und schöpfte für uns und drängte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern, wo ist er? Warum habt ihr ihn nicht draußen gelassen, nicht mitgebracht? Ladet ihn doch ein, mit uns zu essen. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und er gab Mose seine Tochter Zipporah zur Frau. Sie gebar einen Sohn und nannte ihn Gershom, denn Mose sprach, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Land. Seine erste Begegnung im fremden Land war eine Begegnung mit Schafen. Und wieder setzt er sich für die Schwächeren ein. Und Gott setzt sein Lebensschiff auf einen ganz neuen Kurs. Hochzeit, Geburt des ersten Sohnes und ein Leben als Schafhirte. Wahrlich ein Leben für die Schafe. Bezeichnenderweise, liebe Geschwister und Freunde, war es nicht einmal seine Schafe, sondern Mose hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro. Hier bekennen wir eine bedeutende Grundlage und Grundlinie der irdisch-menschlichen Hirten. Wir hüten nie unsere eigenen Schafe. Bei Mose war es die Schafe des Schwiegervaters, bei David die Schafe des Vaters und bei uns im übertragenen Sinne sind es die Schafe des Herrn Jesus Christus. Er ist der Herr der Gemeinde. Originalton Jesus, wir haben schon davon was gehört, Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Welche Verheißung, Geschwister und Freunde. Und dennoch ist jetzt die Herde anvertraut. Und Paulus ermahnt seine Eltern in Ephesus, nachdem er auf dem Weg nach Rom ist, in Apostelgeschichte 20:28, so habt auf euch Acht, auf euch selbst Acht und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein Eigenblut erworben hat. Und unser Bruder Petrus, er vertieft diesen Gedanken noch einmal in seinem ersten Brief im 5. Kapitel, wo es heißt, die Ältesten und euch ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbar werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändliches Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herrn über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Also wenn der Besitzer der Schafe erscheinen wird, um seine Herde heimzuholen. Und Freunde, welch hoher Anspruch an die Hirten wird hier gestellt. Und ich habe mich gefragt, und wenn sie einmal versagen, was ist dann? Auch das ist in der Gemeinde Jesu immer wieder vorgekommen. Bereits im Alten Testament spricht der Prophet von den untreuen Hirten. Wenn also der irdisch-menschliche Hirte versagt, wenn er seine Schafe enttäuscht, ist immer auch der Erzhirte Jesus Christus da. Wir singen in einem Lied, altbekannt, Jesus enttäuscht uns nie, lass dein Zweifel kommen und sieh, Jesus enttäuscht dich nie. Gott selbst wird sich seiner Herde annehmen. So verspricht er es dem Propheten Hesekiel schon im 34. Kapitel. So spricht der Herr, der Gott, ich will selbst für meine Schafe sorgen und mich um sie kümmern. Wenn sich ein Hirte um seine Schafe kümmert, wenn sie sich verirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe kümmern und sie aus allen Orten befreien. Freunde, und damit beginnt die größte Suchaktion der ganzen Weltgeschichte. Der ganzen Menschheitsgeschichte, nämlich unscheinbar mit einem Kind in der Krippe dort in Bethlehem. Und wem sind sie nicht bekannt? Die vertrauten Worte aus dem Lukas 2, aus der Weihnachtsgeschichte. Und es waren Hirten auf dem Felde in derselben Gegend. Und nun komme ich zu einem Leitsatz. Der Hirte ist immer Schaf und Hirte zugleich. Der Hirte ist immer Schaf und Hirte zugleich. Noch einmal vielleicht ganz zurückblenden in die Geschichte mit Kain und Abel. Die Söhne von Adam und Eva. Und da heißt es uns, Kain wurde ein Ackersmann und Abel wurde ein Schäfer. Und dann erleben wir den ersten Brudermord. Und dann erleben wir, Gott Abel anspricht und Kain anspricht. Und er sagt, wo ist dein Bruder Abel? Und was sagt er? Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Hirte Gedanke, Freunde, soll ich meines Bruders Hüter sein? Und Gott sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Auch hier sehen wir schon auf den ersten Gedanken der Bibel, ja, Hirtegedanke. Lass uns nochmal zurückgehen zum Mann Mose jetzt. 40 lange Jahre sind vergangen. Und jetzt naht sich der zweite Wendepunkt im Leben, 80-jährig. Aus unserem Blickpunkt schon im Rentenalter bereitet Gott den Schafhirten Mose für seine Lebensaufgabe vor. Und wieder beginnt es ganz unscheinbar, so wie damals in Bethlehem. Die Hirten sprachen, lasst uns nun nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und dann kommt seine Berufsgeschichte, die sehr außergewöhnlich ist. Mose hütete die Schafe seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in der feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und mir diese freudige Flamme anschauen und diese wunderbare Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Also, weil der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Und Mose verhüllte sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Geschwister, ich bin überzeugt, da wo Gott ist und wo Gott spricht, ist heiliges Land. Wo sein Geist wirksam wird, ist heiliges Land. In Gottes Gegenwart empfangen wir die große Herausforderung unseres Lebens. Er zurück nach Ägypten und die Kinder Israel in das Land der Väter zurückzuführen. Natürlich wird nicht jeder zu so einer gewaltigen Aufgabe berufen. Aber die Berufung für unser Leben, Freunde, ist ganz wichtig. Und die bekommen wir in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Deshalb sagt die Bibel, lasst uns unsere Berufung festmachen. Natürlich erstmal die Grundberufung in unserem Leben, Jesus, dich kennen, Herr, nämlich die Grundberufung, aus dem Reich der Finsternis in das Reich Gottes zu kommen, für eine Aufgabe, für die uns Gott vorgesehen hat. Wir lesen im 1. Kolosser 1, Vers 13, jawohl, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Nun mache ich mal mit euch einen kleinen Exkurs in das Beamtenrecht. Ich bin ja Beamter vom Beruf, haben ja viele euch mitbekommen, dass ich bei der Bundespolizei war. Und natürlich war Beamtenrecht einer meiner Fächer, neben Staatsverfassungsrecht, Strafrecht, Strafprozessrecht und all die Dinge. Und wir wissen eigentlich, dass im sogenannten christlichen Abendland unsere Rechtsprechung auf christlichen Grundwerten ruht. Auch wenn viele davon schon abgetragen sind. Aber vom Grundprinzip her. Also, Beamtenrecht, will ich euch das mal kurz erklären. Beamtengesetz, Paragraf 28, da steht etwas über Versetzung. Was habe ich gelesen? Versetzt worden aus dem Machtbereich der Finsternis. Und dann lesen wir weiter, was macht endlich ein Beamten aus? Ja? Was macht ein Mensch zum Beamten? Und zwar sind es drei Dinge. Der Beamte hat einen Dienstherr, er hat einen Dienstort, und er hat eine Planstelle. Das sind die drei Dinge, die einen Beamten ausmachen. So, und nun habe ich das mal übertragen auf unsere weltliche Situation. Der Mensch ohne Gott lebt im Reich der Finsternis. Wir werden versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Also er lebt im Reich der Finsternis. Der Dienstherr ist der Fürst dieser Welt. Der Dienstort ist die Welt und die Planstelle, er ist ein Kind dieser Welt. Und nun geschieht dieses Fantastische, was Gott tut. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Was passiert, wenn wir uns versetzen lassen in das Reich Gottes? Wir bekommen einen neuen Dienstherr, das ist der Herr Jesus. Wir bekommen einen neuen Dienstort, wir sind Bürger des Himmels und wir haben eine neue Planstelle. Mein Name steht im Buch des Lebens. Und das Alte geht vorbei, das ist vorbei. Wir leben nicht mehr im Reich der Finsternis, sondern wir leben im Reich des Lichtes. Und unser Dienst, der ist der Herr Jesus. Und wir sind Bürger des Himmels. Und meine Planstelle ist im Buch des Lebens. Soweit mal einen kleinen Exkurs da in die Gedanken des Beamtenrechts, was auf christlichen Grundwerten beruht. Für Mose galt es nun, das Volk aus der Knechtschaft zu führen und dann die viel schwierige Aufgabe zu übernehmen, es auf die Wüstenwanderung zu begleiten. Wie schnell wäre die Luft ausgegangen, wäre seine Berufung nicht gewusst gewesen. Und Gott wusste um seinen Knecht Mose, darum hat er ihm noch zwei Gehilfen an die Seite gestellt. Denken wir nur an die Geschichte, der Kampf mit dem Amalekitern. Da heißt es, Aaron und Hur stützten die Arme von Mose. Und so war Mose eben auch nicht nur der große Einzelkämpfer. Und Freunde, das ist immer wichtig, wir sind nicht die großen Einzelkämpfer, sondern wir sind zusammen mit Männern und Frauen, die Gott an unsere Seite gestellt hat. Dennoch waren es einzelne Männer und Frauen, die durch ihren Einsatz und Wagemut Großes im Reich Gottes erreicht haben. Und dazu gibt es in der Kirchengeschichte unendlich viele Beispiele. Ich erinnere an einen Mann, Ingvar Nommensen. Er kommt aus Ostfriesland, bewirbt sich in der Bibelschule und die sagen, mein Lieber, da bist du nicht geeignet, geh zurück auf deinen Bauernhof und mach da deine Arbeit. Aber er wusste sich von Gott irgendwie berufen und er ging wieder hin. Und beim dritten Mal hat man sich erbarmt über ihn und hat ihn aufgenommen, hat dann eine Ausbildung gemacht. Und dann bekam er die Berufung, nach Sumatra zu gehen, zu den Batak, dem Volksstamm, der dort lebte. Das Problem war nur, bis jetzt hatten alle Missionare, die diese Insel aufgesucht haben, sind von den Ureinwohnern aufgegessen worden. Und nun sollte er in dieses Land gehen. Aber er wusste sich von seiner Berufung, Gott hat mich berufen, genau dorthin zu gehen. Und was geschieht? Er geht dorthin und wie Onomnesen starb nach vielen Jahren, waren 150.000 Menschen der Batas Christen geworden. Einzelmänner, Einzelfrauen in einer besonderen Berufung. Freunde, so hast auch du nicht eine Berufung in deinem Leben. Ich würde nicht hier stehen, wenn ich nicht meiner Berufung damals gefolgt wäre. Denn nachdem ich Christ geworden war, 1969, war ich ja nur für ein halbes Jahr nach Lübeck abgeordnet zur damaligen Grenzschutzschule. Aber bereits einige Wochen, nachdem ich bewusst mich für Jesus entschieden hatte, gab mir Gott einen ganz starken Eindruck, Lübeck ist der Platz, wo ich dich haben will. Jetzt war ich aber nur ein halbes Jahr nach Lübeck abgeordnet. Also ich zu meinem Hauptmann in Bad Hersfeld und sagte, ich möchte gerne versuchen, nach Lübeck versetzt zu werden. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich Christ geworden bin, da war ich damals noch zu feige zu. Aber er sagte, ja, Herr Schott, schreiben Sie mal ein Versetzungsgesuch und wir gucken mal. Und tatsächlich wurde ich dieser Versetzung stattgegeben und am 01.01.1970 war ich dann nach Lübeck versetzt. Damit begann meine Berufung, sich zu erfüllen. Lübeck ist der Ort, wo ich dich haben möchte. Freunde, und im Nachhinein, über 50 Jahre jetzt, die ich Jesus nachfolgen darf, habe ich gesehen, es war genau richtig. Die Berufung in diese Stadt, wo ich meine erste Frau kennengelernt habe, wo ich in der Gemeinde war, wo ich dann Gemeindeleiter und Pastor wurde, in Anführungsstrichen, wo ich in Deutschland Vorstand der Ekklesia sein durfte. Und all die Dinge, die dadurch geschehen sind, weil ich am Anfang verstanden habe, was Gott möchte von mir. Und so war es auch mit Mose. Mose sagt, Gott sprach, Mose, Mose, hier bin ich. Dann bekommt er diese Berufung, eben das Volk zurückzuführen in das Land Kanaan. Wir erleben Mose am Berg Sinai, in 2. Mose 31. Da heißt es, als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte, auf dem Berge Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes. Sie waren aus Stein und beschrieben mit dem Finger Gottes. Und noch einmal kommt seine Unbeherrschtheit zutage. Er zerbricht diese Gesetzestafeln, nachdem das Volk um das goldene Kalb tanzt. Aber im nächsten Atemzug schon bittet er um Vergebung für die Sünde seines Volkes. Wahrlich, ein Leben für die Schafe. 2. Mose 32. Am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde getan. Ich will hinaufsteigen zum Herrn, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan. Sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Und der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Geschwister, hier erleben wir, wie Mose für sein Volk eintritt. Er ist sogar bereit, sein Leben hinzugeben, sogar noch mehr, sich aus dem Buch des Lebens streichen zu lassen. Und wir haben hier den Schattenriss des guten Hirten, der sein Leben lässt für die Schafe. Jahrhunderte später wird es am Kreuz von Golgatha geschehen. Es ist Mose auch äußerlich bereit, sein Äußerstes zu geben. Geschwister, es wird nicht ausreichen. Es bedurfte des Blutes des unschuldigen Lammes Jesus Christus. Auch hier wieder das Bild vom Hirten und Schaf zugleich. Eine weitere Lebenssituation erleben wir den unbeherrschten Mose, wie er ein demütiger und sanftmütiger Mensch geworden war. Es geht um seine Schwester Miriam und Aaron im 4. Mose 12. Da redete Miriam und Aaron gegen Mose um seiner Frau willen, die Kuschiterin, die er genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen und sie sprachen, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Von dem unbeherrschten Mose hin zu einem demütigen Mensch. Und die Bibel gibt ihm das Prädikat, mehr als alle Menschen auf Erden. Die Folge der Rebellion gegen Mose war, dass Miriam aussätzig wurde. Und nun sagt Mose nicht, das geschieht dir ganz recht. Warum warst du gegen mich? Sondern er schreit zu Gott um Heilung für seine Schwester. Und sie wird wieder gesund. Wahrlich, ein Leben für die Schafe in Vollendung. Ich komme zum letzten Vers meiner Predigt, nämlich Hebräer 13, Vers 20, 21. Messen können wir uns an diesem Wort. Und ich habe versucht, dieses Wort einmal so aufzubauen, dass wir mal die einzelnen Positionen deutlich erkennen können. Also wir lesen erstmal, Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe unseres Herrn Jesus Christus von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der macht euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schafft in uns, was ihm gefällt durch Jesus Christus, wegen seiner Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. So, und ich habe das mal versucht, ein bisschen aufzugliedern, dass uns das noch einmal so ganz deutlich wird, die Dimension dieses, da könnte man eine ganze Predigt halten, allein über diesen einen Vers. Der Gott des Friedens, also dein Gott, der den großen Hirten der Schafe und an Jesus Christus von den Toten heraufgeführt hat. Auferstehung, haben wir darüber gepredigt, Auferstehung, der wichtige Baustein unseres Glaubensleben, nämlich durch das Blut des ewigen Bundes. Also alle Anschein war Mose zwar bereit, sein Leben aufzugeben, und mehr noch, aber es hätte nicht ausgereicht, Freunde. Sondern es bedurfte des Blutes des unschuldigen Lammes. Durch das Blut des ewigen Bundes. Er macht euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen. Und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Freunde, das ist der markante Punkt dieses Verses. Durch Jesus Christus bist du und ich fähig, solche Dinge zu tun. Nicht aus unserer eigenen Kraft. Denn Gott hat Werke vorbereitet, in denen wir wandeln dürfen. So heißt es auch in der Bibel. Der Gott des Friedens, klammer ich einmal, welchen bei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Geschwister und Freunde, wir werden einmal bei Gott sein für alle Zeiten Ewigkeit. Und ich habe in einer meiner letzten Predigt gesagt, diese Dimension zu denken fehlt uns. Wir können uns Ewigkeit nicht vorstellen. Deswegen formuliert die Bibel ab und zu von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wäre eigentlich für uns ein Zeitbegriff. Ewigkeit, Anfang, Ende, Ewigkeit, neue Ewigkeit, Anfang, Ende. Nein, Ewigkeit ist einmalig, ist unvorstellbar. Warum? Weil wir in Raum und Zeit leben. Und weil wir die Zeit, die wir kennen, eben Anfang und Ende hat, so wie mein Leben einen Anfang und ein Ende hat. Und so auch diese Weltgeschichte, in der wir leben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt der lebendige Gott. Soweit heute Morgen meine zweite Predigt. Die nächste wird dann sein vom Hirtenjungen zum Königsthron. Und wir wollen das Leben von David ein bisschen betrachten. Heute habe ich euch mal diese Präsentation als kleines mitgebracht. Könnt ihr gerne mitnehmen, wenn ihr möchtet. Ich lege es halt wieder hinten hin und freue mich mit euch auch auf nächstes Mal wieder zusammen zu sein. Amen. Amen. Und so danken wir dir, allmächtiger Gott, für all die Gnade und Barmherzigkeit, die wir erfahren dürfen. In dir, Herr Jesus, haben wir dieses ewige Leben und dafür danken wir dir, einmal bei dir zu sein für alle Zeiten Ewigkeit. Danke, Vater im Himmel, danke, Herr Jesus, deinen Sohn gesandt hast in diese Welt und dass du beim Vater sitzt und uns vertrittst. Hab herzlichen Dank dafür. Amen. Amen.